habe jetzt Amazon als Nachbar, habe ich heute erfahren. Das müsste eigentlich genau losgegangen sein, als ich wahrscheinlich irgendwie das letzte Mal da war. Ja, schön, dass du heute an dem Morgen hierher gekommen bist, trotz Schnee, trotz schwierigen Wetterverhältnissen. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine, ja, wenn man so will, auf eine kleine Reise, tatsächlich durchs Alte Testament, und zwar durchs ganze Alte Testament. Ich habe diese Predigt schon letzte Woche bei uns in Echen gehalten, weil es sich gerade angeboten hatte, vor dem ersten Advent, aber mit der Hinleitung zum Advent, von daher hat es gut gepasst. Und ich habe auch gesagt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich werde jetzt nicht 20 Stunden lang das Alte Testament vorlesen. Ich will mit euch ein paar Sprünge machen, einfach durch dieses Alte Testament, um uns etwas näher zu führen, die Geschichte der Bibel. Und es ist eine große Geschichte, die da erzählt wird, auf Jesus hinweist, auf die Geburt und auf den Tod und auf all das, was er durch den Tod eigentlich auch dann geschafft hat. Und ich habe euch dafür einen kleinen Zeitstrahl mitgebracht, der ist jetzt noch recht klein, der wird gleich ein bisschen größer. Der zeigt nämlich die gesamte Weltgeschichte. Und in dem Fall aber hier nur den Abschnitt von Adam und Eva bis hin zu Jesus, das ist ganz rechts hier die Geburt. Und ja, da sind ganz viele Dinge passiert und es ist, glaube ich, ganz spannend, sich das mal anzugucken, wie oft die Schreiber der Bibel uns Hinweise hinterlassen haben, um festzustellen, oh, da wird einer kommen. Und wir müssen uns das ja so vorstellen, die Bibel ist ja nicht einmal geschrieben worden als ein Buch, so wie es heute üblich ist, man schreibt ein Buch, dann bringt man es raus. Sondern man hat dieses Buch laufend geschrieben. Das heißt, immer wieder gab es einzelne Brocken, sage ich mal, von Informationen, die die Menschen von Gott bekommen haben. Durch die Propheten, durch den Mose, durch ganz viele verschiedene Leute, durch David. Jeder hat irgendwas in dieses Buch geschrieben und so ist dieses Buch eigentlich entstanden. Und um das nachzuvollziehen, was das eigentlich heißt, wer Jesus ist und warum er gekommen ist und was das alles miteinander zu tun hat, diese eine große Geschichte, die die Bibel erzählt, müssen wir uns angucken, was uns die Bibel darüber berichtet. Und es gibt einige, und ihr habt heute schon ein paar Sachen gehört, ihr werdet noch mehr hören und es gibt noch viel mehr, darüber, was die Bibel über Jesus und den Messias sagt. Und ich habe hier ein paar Sachen rausgepickt, ein paar Bibelstellen werden wir uns auch im Detail nochmal anschauen. Aber Jesus ist, und das beginnt ganz am Anfang bei Adam und Eva, er ist der Same, der Schlange den Kopf zertreten wird, der den Sieg erringen wird und der dabei gebissen wird in die Ferse. Also er wird sterben. Das heißt es schon ganz, ganz am Anfang in der Bibel. Dann ist er der Nachfolger Abraham, der Nachfahre Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden sollen. Er ist Shiloh, der Herrscher, das wird nachher bei Juda der Fall sein, dem die Völker gehorsam sind. Er ist der Nachkomme Davids, dessen Thron auf ewig steht. Er ist der Knecht, der für uns litt und starb in Jesaja. Er ist der Herrscher, der aus Bethlehem kommt, das haben wir vorhin schon gehört. Und er ist der, der nach Elia kommt und der läutert. Das sind ein paar Ausschnitte aus dem Alten Testament, wo uns Hinweise hinterlassen wurden auf diesen Messias, auf diesen Jesus, der dann viele tausend Jahre später in einer kleinen Krippe zur Welt kommt. Doch wir beginnen, und ich hoffe, das klappt jetzt mit der nächsten Folie. So, wir beginnen hier. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen größer. Ihr entschuldigt, ich muss nach vorne zeigen. Ja, perfekt. Ihr entschuldigt die etwas kindliche Darstellung dieser Zeitschiene. Ich habe leider nichts Erwachseneres gefunden. Aber ich glaube, es zeigt recht gut, wo wir uns befinden. Ganz am Anfang nämlich, und zwar bei der Geschichte von Adam und Eva. Und wer von euch eine Bibel hat, kann gerne aufschlagen. Genesis 3, ab Vers 14. Da ist es nämlich, als Gott Adam und Eva zur Rechenschaft zieht für das, was sie in diesem Garten gemacht haben. Und er sagt zu ihnen Folgendes. Er sagt, da sprach Gott der Herr zuerst zur Schlange jetzt. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und den Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Was ist hier gemeint? Diese Szene spielt sich knapp 4200 Jahre vor Christi Geburt ab. Und hier bekommen wir den ersten Hinweis auf den Messias. Es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Satan ist in diesem Garten, er verführt Adam und Eva zur ersten Sünde, zum Bruch mit der Beziehung mit Jesus, also mit Gott selber. Aber er gibt ihnen ein Versprechen. Er sagt, es wird einer kommen, der wird den Sieg erringen. Und was ist das Problem? Das Problem ist, dass Adam und Eva in diesem Garten den Test den Gott für sie bereitet hat, nicht bestehen. Es gibt einen Test, Gott pflanzt einen Baum in diesen Garten und er sagt, ihr müsst entscheiden. Es ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und er sagt, von wem lässt du dir sagen, was gut und böse ist? Das ist der Test, den Adam und Eva nicht bestehen. Und dann warten die Menschen 4000 Jahre lang auf den einen, der diesen Test bestehen wird, der den Sieg erringt über die Sünde und der uns mit Gott wieder versöhnt. Der uns mit Gott wieder versöhnt. Wo ist dieser Mann? Und wir bekommen hier den ersten Hinweis. Warum? Weil Gott sagt, es wird dein Same sein. Das heißt, dieser Messias muss in der Stammlinie oder sozusagen ein Mensch sein. Denn er muss von Evas Samen abstammen. Also, wer wird es sein? Und das ist der erste Punkt. Und wenn ihr die Bibel lest, dann müsst ihr sie als eine große Geschichte sehen. Das heißt, ab jetzt beginnt das Warten und das Suchen. Wo ist dieser eine? Wo ist er? Und er taucht kurz danach auf, könnte man meinen. Dann kommt Noah ins Spiel. Und Noah ist ein Mann, und ich will das nur ganz kurz überreißen, Noah ist ein Mann, der ist gerecht in Gottes Augen. Obwohl die ganze Welt böse ist, ist er vor Gott gerecht. Und jetzt keimt diese Hoffnung auf. Man könnte meinen, wenn du die Bibel zum ersten Mal liest, ja, dann ist vielleicht Noah, er ist ja ein Same von Adam und Eva, vielleicht ist er der eine. Und es sieht gut aus. Der baut die Arche und er ist treu und dann opfert er und er vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Gott macht mit ihm einen Neuanfang und dann kommt es zum Bruch. Er betrinkt sich von dem Wein, den er selbst in seinem Weinberg anbaut und es passieren schlimme Dinge. Sein Sohn sieht ihn nackt und dann merkst du, wie in dieser ganzen Familiengeschichte auf einmal ein Bruch entsteht. Und es gibt Fluch und Segen und danach klappt nicht alles mehr so gut, wie es klappt. Die Menschen wollen sich irgendwie nicht auf der Welt verbreiten. Sie sammeln sich alle in Babel und Gott muss sie verwirren, damit es weitergehen kann. Also ist Noah doch nicht der eine. Na gut, aber dann lesen wir etwas weiter und es sind nur einige wenige Kapitel. Und da kommt der nächste. Einer, der herausgerufen wird aus dieser Ganzheit der Menschheit, wird einer auserwählt, Abraham. Und was heißt es? Abraham war gerecht. Gott rechnet ihm seinen Glauben zur Gerechtigkeit an. Und die Hoffnung keimt auf. Und wenn wir in Genesis 12 lesen, was sagt Gott zu Abraham? Er sagt, Abraham, geh hinaus aus dem Land. Vers 1 ist es, Genesis 12, Vers 1. Geh hinaus aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft, in das Haus deines, aus dem Hause deines Vaters, in das Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt kommt diese Prophetie, die ganz wichtig ist. Und durch dich und in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und Abraham ging los. Da kommt ein schöner Satz. Und Lot ging mit ihm. Schon in diesem Satz hat Abraham nicht mehr das gemacht, was Gott ihm eigentlich gesagt hat. Denn es hieß, geh hinaus aus deiner Verwandtschaft. Und wen nimmt er mit? Den Verwandten. Und wir merken auch durch die Geschichte mit Abraham, dass es sich irgendwie nicht ganz, er verhält sich nicht so wie diese Erwartungshaltung, die man hat an den Messias, an den, der mit Gott wieder reine Sache machen wird, der uns versöhnt und der den Test besteht, sich von Gott sagen zu lassen, was richtig und falsch ist. Der Abraham ist so ein Grenzgänger. Der mogelt sich durch. Erst nimmt er Lot mit, daraus, wenn man die Bibel liest, und das ist super faszinierend, entspinnen sich lauter schlechte Dinge. Es gibt keinen Teil, in dem es wirklich so scheint, als wäre es gut gewesen, dass er den Lot mitgenommen hat, sondern immer passieren schlechte Sachen mit diesem Lot. Dann geht er nach Ägypten, er verlässt quasi wieder dieses Land, zu dem ihm Gott eigentlich gesagt hat, bleib da, weil es dort eine Hungersnot gibt. Und dann fängt er an, dort zu lügen. Er sagt, seine Frau sei nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Und daraus passieren lauter negative Dinge. Das macht er sogar zweimal. Zweimal lügt er. Und dann, und das ist so quasi schon fast die Spitze, dann missbraucht er die Hagar, um sich seinen eigenen Nachkommen zu zeugen. Und an dem Punkt ist wieder die Enttäuschung groß. Mensch, da ruft Gott einen raus. Mensch, der scheint, mit dem hat Gott was vor. Und er verspricht ihm sogar, durch ihn alle Völker auf Erden zu segnen. Wenn ich den Messias erwarten würde und hoffen würde, dass er kommt, und jemand sagt mir, durch dich werden alle Geschlechter gesegnet, dann kann ich mir vorstellen, wow, vielleicht ist der wirklich der eine. Aber nein, auch der besteht den Test nicht. Er versucht sich selber seine Prophetie zu erfüllen und versagt. Aber er besteht den einen Test, den Gott für ihn bereithält. Nämlich er ist bereit, seinen Sohn sogar zu opfern, als es Gott von ihm verlangt. Und wir merken, dass aus diesen Dingen großer Segen werden kann. Denn durch diesen Nachkommen wird später ja die ganze Welt gesegnet sein. Okay, wir wissen, Abraham ist es nicht, aber dann schauen wir doch weiter. Dann müsste ja der Nächste vielleicht es sein. Vielleicht ist es der Isaak. Denn wir wissen, aus dem Geschlecht Abrahams muss er kommen. Das wissen wir jetzt. Doch wir wissen, Isaak ist nicht besser als Abraham, leider. Genau ein Kapitel, nachdem Abraham gestorben ist, kommt der Isaak auf den Plan und er ist verheiratet. Und er macht genau denselben Move wie sein Vater. Er lügt und sagt, seine Frau wäre nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Und es passiert genau dasselbe. Okay, Isaak ist es nicht. Dann ist es vielleicht der Jakob. Oh, der Jakob. Das war auch so ein Mogler. Der hat sich auch durchgeschummelt, wie es nur ging. Erst erhascht er sich den Segen, dann betrügt er irgendwie da mit seinem Onkel, macht er da so ein paar Sachen. Und es läuft alles irgendwie, ja, der windet sich so durch. Der ist auch nicht dieser Typ, von dem man erwarten würde, dass er die Menschen wieder mit Gott versöhnt. Und dieser Jakob hat 12 Söhne. Und von diesen 12 Söhnen, jetzt vielleicht ist einer von denen dann dieser Nachfahre, der uns versprochen wurde. Und naja, wir wissen aus der Geschichte, dass diese 12 Söhne so alle ihre Macken hatten. Ja? Der Josef schafft zwar vieles am Ende, aber auch der hat am Anfang arrogant und sich nicht gerade nett verhalten. Und dann kommt der Segen, den Juda bekommt. Juda wird der sein, der den Segen und dieses Versprechen weiterführt. Und in ihm wird sich dieser Segen nochmal konkretisieren. In Genesis 49 verspricht Gott und sagt, Juda, du bist es, sagt er ihm, als er seine Söhne segnet. Sagt, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein und vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe, der mit Beute beladen aufsteigt. Und dann sagt er, es wird das Zepter nicht weichen von Juda, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, und das ist dieser, der den Herrscheranspruch hat, kommt. Und ihm werden gehorsam alle Völker auf Erden. Also aus Juda muss er kommen. Aus Juda muss der eine kommen, der uns mit Gott wieder versöhnt. Und bis hier sind schon ganz, ganz viele Jahrhunderte, schließlich Jahrtausende vergangen. Abraham hat im Übrigen 2000 Jahre vor Christus gelebt, also genauso lang vor Christus wie wir nach Christus. Also auch Juda ist nicht der Verheißene, das wissen wir, der hat sich nicht so gut verhalten. Aber wir wissen jetzt, es muss jemand aus seiner Stammlinie sein. Und dann kommt Mose zwischendurch und Mose hat auch eine ganz besondere Rolle in der Bibel. Ich will darauf nicht näher einsteigen, warum? Weil er kommt nicht aus dem Hause Juda. Aber er nimmt diese Rolle des Vermittlers zwischen Gott und den Menschen und dem Volk Gottes ein, wie kein anderer in der Geschichte es jemals wieder tun wird. Mose wäre schon fast das Ideal, wenn er nicht auch diesen Makel hätte, dass er, abgesehen davon, dass er am Anfang erstmal mordet, aber dann auch Gott ungehorsam wird und sich einmal leider, wenn man so will, gehen lässt. Schade eigentlich. So, also jetzt sind wir schon ein Bild weiter und zwar hier. Also, 1400 vor Christus ist immer noch nicht der Messias da. Wo ist er denn? Naja, wir schauen weiter und es kommen Josua und die Richter und wir merken, wie es immer bergab geht. Es wird immer schlimmer und die Hoffnung schwindet. Wo ist der eine, der es kann? Und dann kommt David. Und auch David hat in der Bibel eine ganz, ganz besondere Rolle. Es gibt kaum einen anderen Charakter, über den so viel geschrieben wird wie über David. Und David glaubt, David ist demütig, David kommt aus dem Hause Judas und er bringt die Bundeslade nach Jerusalem. Und auf dieser Spitze, als man denkt, wow, dieser Mann, der ist gehorsam, er ist König, er erfüllt alle diese Kriterien, bricht. Er besteht den Test auch nicht. Er sieht eine Frau, wie sie badet, lässt sie zu sich holen, zeugt mit ihr ein Kind und ermordet ihren Ehemann. Auch er schafft es nicht. Und später wird er auch nicht unbedingt so viel besser sein. Er wird am Ende seines Lebens noch einen Komplott planen gegen alle die Widersacher, die er so in seinem Leben angehäuft hat. Mensch, wir waren so nah dran und jetzt sind wir schon so weit, wenn man so möchte. Ja, wir sind eigentlich schon hier, 1000 vor Christus. Also jetzt sind 3200 Jahre vergangen und dieser Messias ist immer noch nicht da. Und immer noch hat es kein Mensch geschafft, denn es muss ja der Same sein, kein Mensch hat es bisher geschafft, die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen, den Sieg über die Schlange zu erringen. Aber David kriegt ein Versprechen. Noch einmal wird Gott konkret und gibt Samuel ein Wort, das nochmal einen Hinweis liefert auf den Messias. 2. Samuel Kapitel 7, Vers 11. So verkündet dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird, sagt Gott zu David. Denn der wollte ihm eigentlich eins bauen. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommt, und ich werde sein Königtum befestigen. Er wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wow, was für eine Zusage! Und David ist überwältigt von dieser Zusage. Und jetzt wächst in uns, weil wir lesen diese Bibel jetzt einfach mal ganz beispiellos. Ja, wir sind jetzt gerade hier zum ersten Mal angekommen. Und jetzt wissen wir, es muss einer von Davids Söhnen sein. Er muss aus dem Hause David kommen. Und so sehen wir, wie es immer konkreter wird. Von Adam und Eva zu Abraham. Von Abraham zu Juda und aus dem Hause Juda, aus dem Hause Davids muss jemand kommen. Ein Nachfahre. Und der kommt. Es ist der Nachfahre von David, Salomon. Mann, und der Mann fängt so gut an. Der bittet Gott um Weisheit, sein Volk zu führen. Und Gott ist so froh über diesen Wunsch, dass er sagt, hey, ich gebe dir noch ganzen Reichtum und alles noch mit dazu. Und dann steigt ihm all das zu Kopf. Er nimmt sich Frauen, viel zu viele Frauen. Und er fällt weiter und tiefer, als es David jemals getan hat. Nämlich er wird zum Götzendiener. Er betet andere Götzen an. Die Frauen neigen sein Herz den Götzen zu und Salomon fällt tief. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir enttäuscht sind. Jetzt haben wir so lange gewartet und die Hoffnung war da. Gott hat gesagt, es wird einer von Davids Nachfahren sein. Und wieder ist das nicht. Na gut, denkt man sich, dann lese ich halt weiter. Dann wird es einer, der danach ist, dann hoffentlich sein. Und was passiert, wer die Geschichte der Könige liest? Es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Immer mehr Sünden, immer mehr Gräuel werden verübt, immer mehr Götzendienst, bis irgendwann Gott sagt, so, jetzt reicht's. Der Nordteil geht nach Assyrien und der südliche Teil nach Babylon. Und damit sind wir an einem absoluten Tiefpunkt angekommen, denn jetzt gibt es schon quasi gar kein Israel mehr. Wo ist das Volk Gottes, das auserwählt worden ist? Es ist verschleppt in ein fremdes Land. Wo ist der König? Wo ist der Messias? War es das? Und jetzt ruft Gott die Propheten. Und sagt, ich habe Botschaft für euch. Ich habe Botschaft, es ist noch nicht zu Ende. Und die Propheten fangen an, vieles jetzt über den Messias zu schreiben. Und Jesaja wird wohl die prägendste Figur davon sein, denn er ist so detailliert und so genau in der Art und Weise, wie er das Kommen Jesu beschreibt, das ist einmalig und unerklärbar, auch wissenschaftlich unerklärbar, wie man so präzise etwas sagen kann, 1000 Jahre, bevor übrigens hier oben, seht ihr die Propheten, ja, der Jesaja ist hier oben, ja, knapp 700 Jahre vor Christus, wie man so genau etwas über einen Messias sagen kann, der erst so viel später kommt. Und wer das lesen will, kann sich Jesaja Kapitel 53 anschauen, der leidende Knecht, der für die Sünden seines Volkes stirbt, der nicht anerkannt wird, der verachtet wird und er leidet, aber er stirbt für unsere Schuld. Und jetzt wird es nochmal wirklich richtig präzise. Und wir wissen, okay, der Messias wird kommen, er wird für unsere Schuld sterben, er wird leiden, er wird verachtet sein. Aber er muss nach wie vor trotzdem all die anderen Prophetien miterfüllen. Er muss aus diesem Haus und aus diesen Stammeslinien kommen. Und es geht weiter und irgendwann kommt ein Teil der Hebräer, der Juden wieder zurück nach Israel. Und die Propheten reden weiter und weiter. Daniel wird ganz viel über Jesus sagen. Er ist der den Begriff des Menschensohnes so prägen wird, den später Jesus immer wieder benutzt. Und dann gibt es zwei, die sind ganz cool, nämlich der Micha, von dem haben wir vorhin schon gelesen, und der Maleachi. Und ich möchte euch das auch noch mal kurz vorlesen. Der Micha, und das hatten wir vorhin schon gehört, der Micha sagt Folgendes, er sagt, du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering, in Kapitel 5, unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang an, von der Tagen der Ewigkeit her, gewesen ist. Von Anfang an war geplant, dass er kommt, und zwar aus Bethlehem. Okay, und jetzt könnte man eigentlich denken, Mann, wie konnten die Juden das nicht checken? Wie kann das sein, dass die so viel wissen über diesen Messias und dass die nicht checken, als Jesus kommt, der aus Bethlehem kommt, dass er es ist? Dass sogar ein Jude sagt, Mensch, was kann schon aus Bethlehem Gutes kommen? Und Maleachi. Maleachi wird der Letzte sein. Maleachi ist der Letzte, der ein Wort an Israel gibt. Und das ist ungefähr 440 vor Christus. Und danach ist Stille. Keine Botschaft mehr. Es ist gesagt worden, was gesagt werden sollte. Und es herrscht Stille. 440 Jahre lang hat das Volk Gottes keine Botschaft mehr von Gott. Kein Prophet mehr. Aber Maleachi endet so unfassbar spannend. Er sagt Folgendes zum Volk. Maleachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen. Wie in der grauen Vorzeit, wie in den längst vergangenen Jahren. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das sind die letzten Worte Gottes, bevor der Messias kommt. 440 Jahre vorher. Und warum ist es so wichtig, das zu wissen? Weil die Bibel eine Geschichte erzählt, eine einzige. Und 440 Jahre danach wird Markus, der das erste Evangelium schreibt, nahtlos an diese Geschichte anknüpfen. Er schreibt Folgendes, Markus Evangelium 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündete eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Merken wir, wie eine Geschichte erzählt wird. Und als dann die Schreiber der Evangelien anknüpfen an das, was im Alten Testament geschrieben wurde, fangen die nicht einfach nahtlos irgendwo an und erzählen eine Geschichte, sondern sie fangen dort an, wo Maleachi aufgehört hat. 440 Jahre vorher. Elia ist da und er verkündet das Evangelium. Er verkündet die Taufe zur Buße. Er bereitet das Volk vor auf das, was kommt. Und das sind die letzten Worte, die Maleachi sagt. Er sagt, bevor der eine kommt, wird Elia auftreten. Und Elia ist gekommen. Und es ist einfach Hammer, wie das sein kann, wie das zusammenhängt, wie das miteinander verknüpft. Es ist ein Buch, die Bibel ist ein Buch. Und jetzt sind wir hier. Ja, wir sind genau hier im Jahre Null. Und zwischenzeitlich, die Juden haben natürlich es nicht einfach gehabt. Zwischenzeitlich sind die Griechen mal durchmarschiert, jetzt sind die Römer da. Es ist hart, das Leben ist hart, sie leben, wenn man so will, gewissermaßen ja, in der Knechtschaft, unterdrückt von den Römern. Und es ist nicht einfach, die Erwartung ist groß. Und vielleicht ist die Erwartung sogar zu groß, denn sie sind enttäuscht von Jesus. Ein weiterer Schreiber eines Evangeliums, Matthäus nämlich, der quasi das erste Buch unserer Bibel, unseres Neuen Testamentes einleitet. Er greift auch die Prophezeiung auf, die vorher genannt wurde. Nur er fängt ganz am Anfang an. Er sagt, Geschlechtsregister Jesu Christi, Kapitel 1. Der Sohn Davids, erfüllt. Der Sohn Abrahams, erfüllt. Und dann zählt er auf, Isaak und Jakob. Und der zeugte Juda, wieder erfüllt. Und dann zeugt Juda, ganz, ganz, ganz viele. Und dann heißt es, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Und wir wissen, David hat auch dieses Versprechen. Und dann David zeugte, ganz, 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 ganz viele. Und dann geht es runter bis Josef. Und Josef ist ein Nachfahre Davids. Alles erfüllt.
alles erfüllt.
Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind nun von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Wegführung 14 und von der Wegführung bis Christus 14 Generationen. Wir sind an der Krippe angekommen. Das ist ja das Thema, mit dem ihr euch beschäftigen wollt die nächsten 4 Wochen. Jetzt seid ihr da und ihr lebt 2000 Jahre danach. Ihr könnt all das lesen, Entschuldigung, all das erfahren, all das sehen, was passiert ist in der Geschichte und wie es sich erfüllt hat in Jesus Christus, als er geboren wird in diesem kleinen Städtchen, so unscheinbar, dass nur eine Handvoll Hirten und 3 weise Könige ihn dort finden. Aber der große Test steht noch bevor. Wird er der Schlange den Kopf zertreten, wie es damals Adam und Eva prophezeit war? Ist er der eine? Wir wissen, dass er es ist. Aber die Menschen zu dem Zeitpunkt wussten es noch nicht. Sie wussten nur, dass der kommen wird. Und Jesus erfüllt all diese Punkte, aber das haben ja auch schon einige vorher erfüllt. Und all das Leiden, das Jesaja prophezeit hat, das muss sich auch noch erst erfüllen. Und das wird es. Und es ist so cool, weil auch den Gedanken greifen die Schreiber der Evangelien auf und sagen, was? Als Jesus sich taufen lässt, das Erste, was passiert, der Geist führt ihn in die Wüste. Und du hast es vorhin gesagt, die Wüste ist der Ort, wo getestet wird in der Bibel. Dort finden die Tests, die Prüfungen statt. Das Volk Israel wird durchgehend getestet in der Wüste. Abraham erfährt dort einen Test. Die Hagar wird dort getestet. Und jetzt wird Jesus in die Wüste geführt und er wird getestet, heißt es. Denn der Satan kommt nach 40 Tagen zu ihm und testet ihn 3-mal. Und 3-mal besteht Jesus den Test. Und jetzt, wenn man würde man die ganze Bibel jetzt durchlesen, dann würde man jetzt merken, okay, es kommt an die Spitze, wir kommen an den Punkt, wo entweder alles klappt oder alles wieder den Bach runtergeht. Und dann kommt noch ein Test. Und Jesus wird noch einen Test durchgehen. Am letzten Tag vor seiner Kreuzigung wird er im Garten Gethsemane knien, beten und sagen, Herr, gibt es nicht einen anderen Weg? Muss ich diesen Kelch trinken? Und was sagt Gott? Du musst. Du bist der Einzige, der es kann. Und du erfüllst die Prophetie. Und was sagt Jesus dann? Und das ist die Erfüllung des Tests. Das ist das, was Adam und Eva nicht geschafft haben. Er sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist die ultimative Prüfung und das ist der ultimative Beweis, dass Jesus der eine sein wird, der den Test besteht. Er geht ans Kreuz, er stirbt wohlbewusst und willentlich für deine und für meine Schuld. Das ist der Sieg. Er wird auferstehen danach. 3 Tage nach steht er von den Toten auf und er zertritt der Schlange damit den Kopf. Die Auferstehung ist der Sieg und sie ist die Erfüllung des gesamten Alten Testaments. Alles, was gesagt worden ist über Jesus, hat er erfüllt. Und damit will ich zum Schluss kommen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht während der Predigtvorbereitung. Ich habe mir gedacht, wie groß ist diese Liebe dieses Gottes zu dir und zu mir? Dass er, wie in Philipperbrief geschrieben steht, all seine Herrlichkeit aufgibt und es nicht für gering achtet, so klein zu werden, wie wir es sind. Aber noch viel krasser finde ich den Gedanken, dass er von Anfang an wusste und geplant hat, dass es so kommt. 4200 Jahre, über 4200 Jahre, liegen von Jesus bis Adam und Eva. Und davor, weiß nicht, eine Ewigkeit, wo sich Gott diesen Plan schon ausgedacht hatte. Er wusste von Anfang an, was passieren wird, wenn er den Menschen macht, wenn er dich und mich erschafft, dass wir sündigen werden, dass wir seine Gebote nicht halten, dass wir diesen Test nicht bestehen können. Und die ganze Bibel erzählt diese Geschichte von immer wieder tollen Menschen, die diesen Test trotzdem nicht bestehen. Und er fasst einen Entschluss ganz bewusst und sagt, ich mach das. Und alle, die von euch Eltern haben und deswegen Eltern sind, Entschuldigung, Eltern haben wir alle natürlich auch, Eltern sind wir noch nicht alle vielleicht, ja, aber alle von euch, die Eltern sind, wir haben jetzt im Sommer dieses Jahr, im Juli, unser 3. Kind bekommen, der Elia. Und Ich habe mir so gedacht, Mensch, wenn man sich entscheidet, Vater zu werden oder Mutter zu werden, ja, das ist in der Regel eine bewusste Entscheidung, ja, wenn man dann verheiratet ist, trifft man bewusst diese Entscheidung. Und man bekommt sein erstes Kind, bei uns war es die Emma, ja, dann ist man so naiv. Und man lässt sich halt drauf ein und man freut sich schon irgendwie drauf, aber dann stellt man fest, hoppla, die ganzen schlaflosen Nächte und das ganze Geschrei und dann machen die Windeln voll und dann spucken die, kotzen, die sind krank, was alles dazu kommt. So, und jetzt muss ich aufpassen, weil bei uns in Lechingen haben sie gesagt, Sebastian, du darfst nicht so negativ über dieses Thema sprechen, sonst will keiner mehr Kinder haben. Also natürlich ist das nicht nur Negatives, aber ich möchte etwas klarstellen, und zwar ist es die Liebe der Eltern zu den Kindern. Welche Liebe ist es? Nur am Anfang bist du eben naiv, ne? Aber dann, jedes zweite und dritte Kind und dann alle Kinder danach, du weißt, was kommt, du weißt, wie es ist. Und jede Entscheidung, die du dann triffst, zu sagen, ich möchte noch mal ein Kind haben, ist auch eine bewusste Entscheidung für dieses Leid, für die schlaflosen Nächte, für die Windeln, die du wechseln musst, für all diese Dinge. Du hast es erlebt und du hast dich bewusst dafür entschieden. Das ist Liebe. Liebe der Eltern zu den Kindern, noch bevor sie eigentlich geboren sind, entscheiden sie sich bewusst für all diese schweren Dinge, die sie mittragen müssen später. Und wisst ihr, Jesus hat von Anfang an diese Entscheidung getroffen. Das ist diese Liebe. Er hat den Menschen geschaffen und er wusste, dass es nicht lange dauern wird, bis Adam und Eva von diesem Baum essen werden. Und dass alle danach scheitern werden. Und dass er kommen muss, um die Menschen wieder mit Gott zu versöhnen. Das ist Liebe. Das ist große Liebe. Und deswegen, damit möchte ich eigentlich schließen, Jesus hat uns nicht erst am Kreuz geliebt, nicht erst an dem Punkt, als er dann wirklich final für uns stirbt, sondern er hat diese Entscheidung, diese Liebe schon 4200 Jahre vorher für uns gehabt. Und zwar in Genesis 1, Vers 26. Und so schließt sich jetzt der Kreis wieder im Alten Testament, ganz am Anfang. Genesis 1, im ersten Kapitel 26, sagt Gott Folgendes. Er sagt, und darin zeigt sich die Liebe Gottes zu uns, nämlich eben genau das. Gott sprach, lass uns Menschen machen.